Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Mein Name ist David und heute sind wir wieder vollzählig zu dritt. Tobias, du warst jetzt ein paar Wochen nicht da, aber du hast fleißig geschaut, was du alles verpasst hast und heute hast du was doch für uns vorbereitet.
Genau. Ich war jetzt lange nicht da und habe entsprechend mal mir die Arbeit aufgehalst und ganz professionell was vorbereitet. Und es gibt 8 Nummern zur Auswahl. Hinter jedem Türchen versteckt sich wieder ein Thema. Und ihr könnt jetzt freie Nummern reinwerfen und euch überraschen lassen, was euch erwartet.
Dominik, du darfst zuerst von mir aus.
Gern, dann nehme ich die Nummer 5.
Die Nummer 5, also.
Hängt vielleicht mit einer Startnummer zusammen.
Hast du direkt die Leserpost erwischt.
Oh.
Sehr gut. Ja. Wir haben nämlich tatsächlich zwei Briefe bekommen. Einer an mich direkt, einer an die Podcast-Adresse. Und ich fange mal mit dem jüngsten Eingang an. Das war der Kai vom 12. März. Und er hat sich tatsächlich bedankt für unsere letzte Folge. Ich vermute, er meinte die XXL-Folge, die wir hatten zum Jahresanfang. Der war auf dem Flug von Las Vegas zur NASCAR zurück und hat sich dort den Podcast reingehört im Flugzeug. Also besser kannst du es nicht timen. Und hat das ganze TV-Thema nochmal aufgegriffen und hat nur geschrieben, dass er auch Discovery Plus geguckt hat, weil kein Sender das Rennen wohl in voller Länge gezeigt hat. Also so wie wir es auch schon andiskutiert hatten. Und ich glaube, da gibt es wirklich keine Diskussion, oder?
Ja, also ich halte viel von diesem Flex. Ach ja, übrigens, ich war gerade im Flieger nach Las Vegas für NASCAR-Rennen. Ja, also, das ist ein Flex. Da war ich leicht neidisch.
Kann ich verstehen.
Wie geil einfach, zum NASCAR. Ja.
Ja, vor allem vor Ort, weil das so geil ist. Die Autos hellen sich so geil an. Und ja, ist einfach ein Erlebnis, denke ich mal. Berichte mal gerne.
Sportveranstaltung in Amerika, das muss nochmal so eine andere Klasse sein, einfach.
Ja. Das Maße ist wie ein Fußballstadion, ne? Also.
Ja. Aber Kai, vielen Dank für die Post. Ich glaube, David und ich haben es im letzten Podcast ja auch erwähnt, dass. Die Post kam dann wahrscheinlich, bevor unsere Aufnahme veröffentlicht wurde. Aber Discovery Plus hat uns bisher super überzeugt. Und wir haben ja schon eine Odyssee an Übertragungskanälen hinter uns in den letzten 10 Jahren. Von daher, wir sind begeistert.
Also und empfehlen
es halt wirklich jedem weiter.
Ja, also summa summarum würde ich sagen 3,99 für WEC-Rennen. Plus noch einen Monat dazu, wenn du das weiter gucken willst. Volle Länge, Deutsch, ohne Werbepausen, deutsches Kommentar und auch andere Sprachen, wem danach ist. Da kann man nicht meckern, ja. Stimme ich zu.
Und wenn man sich so für Sport interessiert, da kommt auch ganz viel anderes Zeug, was da übertragen wird. Jetzt gerade viel Wintersport und viel Radsport.
Läuft doch auch Formel E, glaube ich, sogar, ne? Auf Discovery Plus.
Da bin ich nicht aussagekräftig.
Kann sein. Beide kalt erwischt.
Kann sein.
Fällt mir noch gerade ein, weil ich in Hongkong war, an der Rennstrecke, wo die erfahren, der Hongkong Track. Faszinierend, dort ein Rennen zu fahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es gesehen hat, aber kleine Anekdote nur am Rande.
Ich glaube, du hast recht, dass die das auch zeigen, aber die App ist leider ein bisschen unübersichtlich, finde ich, aber man findet eigentlich schon immer das, was man möchte. Eurosport Player damals war besser, damals so, von dem Aufbau. Ja, weil Discovery Plus hat ja ganz einen anderen Inhalt mit dazu, wo ich mich, also Krimi und so, und ich habe da gar keine
Interesse. Profi-Tipp an der Stelle, Apple TV-App?
Ja,
die Siri-Taste drücken und dann kannst du nämlich in der Suche Sprachsuche machen und dann zeigt dir das, was du suchst. Da geht das wunderbar.
Das war ganz nützlich auch letztens. Da habe ich Milan San Remo geguckt, das Radrennen. Und da passiert für die ersten 6 Stunden halt gar nichts, weil erst für die Cipressa passiert irgendwas, wo sie dann ansteigen müssen. Und da musste ich dann sagen, hey Siri, bitte 2-3 Stunden vorspielen. Wunderbar geklappt. Ja, also ich bin Fan.
Alright. Dann springen wir gleich zur zweiten Leserpost. Die hat mich persönlich, wo er mich adressiert, am 25. Februar. Eine sehr, sehr lange E-Mail. Ich fasse kurz zusammen vom Frederik. Der hatte uns damals schon so ein bisschen geholfen bei der Aussprache des Wortes Lamborghini und hat noch ein paar Infos uns ergänzend dazu gesendet, die ich eigentlich ganz spannend finde. Einmal sprachlicher Natur. Ich glaube, wir alle haben es bisher das neue Team Isotta Fraschini ausgesprochen. Nee. Aber das ist tatsächlich... Nein.
Du nicht? Einspruch.
Oh, jetzt kommt's.
Ich wurde schon vor Jahren berichtigt, weil ich immer Bruschetta gesagt habe. Also kennt ihr das kleine italienische Vorspeise? So getoastetes Baguette mit so Tomaten drauf und Basilikum. Meine Mutter isst es auch sehr, sehr gerne und die hat immer Bruschetta bestellt. Und wir waren beim Italiener in England und dann hat der Kellner gesagt, nee, das heißt Bruschetta. Also das habe ich jetzt vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig ausgesprochen, aber das war auf jeden Fall ein hartes K, ja, nicht kein Sch. Und dann, seitdem weiß ich, okay, SCH ist hart. Also deswegen habe ich immer Isotta Fraschini gesagt. Ja.
Und da, aber es heißt Isotta Fraschini, oder?
Nee, eben nicht. Nee. David hat recht. Also das heißt Fraschini. Wirklich, also das CHI wird KI ausgesprochen, also Isotta Fraschini.
Genau.
Und das wollte ich an der Stelle mit weitertragen, weil ich glaube, viele werden das Problem haben von der Aussprache. Deswegen fand ich es ganz spannend.
Genau. Ja.
Und ergänzend dazu hat er noch einen Grund mitgeliefert, warum man dem Team die Treue halten soll. Das fand ich auch ganz spannend. In Italien gibt es wohl so zwei Motorsport-Valleys, kann man sagen. Habe ich so auch nicht gewusst. Eins ist in Mittelitalien. Das ist so die Terra dei Motori, heißt das. Und das ist die Region, wo Ferrari und Lamborghini angesiedelt sind. Und dann gibt es eine konkurrierende Region in Norditalien, so um Turin und Mailand. Und dort sitzen Alfa Romeo, Lancia und auch Isotta Fraschini. Und da Lancia und Alfa Romeo ja nichts groß motorsporttechnisch mehr machen, ist das das einzigste Team, was der Nordregion noch so ein bisschen die Treue in diesem automobilen Konkurrenzkampf hält. Er hat das als Vergleich mitgeliefert, wie in Deutschland Köln gegen München vom regionalen Konflikt her.
Cool, das habe ich auch nicht gewusst. Das finde ich sehr interessant. Vor allem, soweit ich weiß, ist Norditalien berüchtigt oder, nee, also die Leute dort schauen vielleicht, das ist ja sehr industriell, ne, dort.
Ja.
Also, im Süden ist da ganz anderer Charakter und Süden gegen Norden ist immer so ein Thema in Italien. Ich kenne jetzt die Vorurteile nicht so ganz, aber ich glaube, im Norden schauen sie ein bisschen von oben herab, aber das weiß ich nicht genau. Aber es ist interessant zu wissen, dass die da wirklich konkurrierende Gebiete haben quasi. Und das ist in Deutschland ja genau dasselbe, ne? Also ja. Du hast verschiedene Autohersteller in verschiedenen Städten. Also ich denke vielleicht Stuttgart gegen München. BMW und Porsche in Stuttgart. Das ist sehr interessant.
Genau, das waren so die Leserpost, die sich bei uns angesammelt hatte. Also vielen Dank an die Leser. Ihr hört, auch wenn es manchmal einen Verzug gibt, weil irgendwo bei uns planungstechnisch was nicht passt, aber bauen wir fast immer mit ein.
Hey, freuen wir uns sehr. Dankeschön.
Genau. So, dann haben wir die Nummer 5 abgearbeitet. Dann würde ich sagen...
Ich nehme die Nummer 7.
Die Nummer 7. Jetzt muss ich jetzt zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ein schönes Thema. Und zwar... Kein IndyCar, kein WC-Rennen in Indianapolis bis 26.
Ja, okay. Wurden da Gründe bekannt gegeben?
Genau. Also der Roger Penske hat gesagt, sie haben alles probiert. Von Seite der Strecke aus kann es jederzeit losgehen. Es hapert tatsächlich am Timeslot, weil die WEC nur den September für USA reservieren möchte und das Rennen USA logistisch nicht verschieben kann, will, soll, darf. Und tatsächlich haben sie gesagt, könnt ihr da nicht was machen, aber die Strecke in Indianapolis muss wohl so stark ausgebucht sein, dass alle anderen Zeitslots in Frage kommen würden, außer diesem September. Und deswegen wird das vor 2026 aufgrund von Verträgen wohl nichts. Und das Problem an der Sache ist jetzt halt nur, dass der Vertrag mit COTA nur dieses Jahr ist und es gibt eine Option auf ein Jahr Verlängerung, wenn es nur der Mann ist. Aber das heißt, ob 26 dann Indy schon in der Lage ist zu kommen oder ob es dann eine andere USA-Rennstrecke braucht, ist dann wieder fraglich. Weil die anderen Rennstrecken, die es in den USA gäbe, Sebring ist wohl komplett ausgeschlossen. Und die anderen IMSA-Kurse haben wohl nicht die Zertifizierung nach FIA-Standard, um zugelassen zu werden. Das fand ich auch ganz spannend. Also Laguna Seca vor allem war da im Gespräch, was wohl, und Road America, was wohl nicht in Frage kommt aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Dingen. Und da ist es jetzt gerade so ein bisschen Rätselraten, wie es dann so nach 25 wirklich weitergeht. Aber wahrscheinlich haben wir nächstes Jahr nochmal Quota.
Das ist tatsächlich, da sehe ich ein Problem auf WEC kommen, weil Quota, soweit ich weiß, Quota und Imola sind der Grund für dieses Jahr, warum wir eine Begrenzung in der Teilnehmerzahl haben.
Korrekt.
Ja, weil die Garagenplätze, die reichen nicht aus und die sind die zwei bremsenden Punkte quasi, wo,
ja,
wo woanders geht mehr und hier geht halt nur so viel. Das Ding ist, Imola ist so ein Einjahresding, weil in Monza ja gebaut wird und ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr wieder in Monza gefahren wird. Aufgrund der Streckenverhältnisse, glaube ich, wir werden es sehen, aber ich denke, Monza eignet sich besser für Langstrecken-Multiclass-Rennen. Und Kota ist eben auch so ein bisschen so eingesprungen als Ersatz für Sebring. Und ich meine, das dann nächstes Jahr, was machen sie dann mit einer Runde in den USA? Also die müssen...
Das ist der große Punkt, weil Porsche besteht auf dem USA-Slot, weil Penske wohl vertraglich sich das Heimrennen im Porsche-Kontext gesichert hat und Porsche sein Stimmrecht wohl deswegen nutzen darf. Und Porsche sagt, USA-Rennen ist Gesetz, es muss auf jeden Fall dort gefahren werden. Was wollen wir so, weil für uns markttechnisch relevant. Aber die haben halt die Option für Quota zu sagen, wenn es sein muss, könnte man dort fahren. Also der Zeitslot ist reserviert für die, aber muss nicht zwingend wahrgenommen werden. Aber ich glaube es halt auch nicht, dass sie Quota machen, weil wenn du sagst, sie beschneiden sich im Starterfeld, müssten sie eine andere Lösung finden. Aber Sebring ist definitiv raus. Ist definitiv ausgeschlossen für die nächsten Jahre.
Ja, Sebring hatte so eine Regelung drin gehabt, weil ich glaube nicht, dass es geregelt ist. Also es gibt schon Ausnahmen, weil Le Mans selber ist eine Ausnahme. Aber die dürfen nicht, also die WEC darf nur auf Stufe 1 Strecken fahren, also Grade 1. Ja. Davon gibt es halt eben nur schon über 40, aber nur ein paar oder nur die Hälfte oder so, die eignen sich halt für die WEC. Und Sebring ist halt auf jeden Fall nicht Grade 1, also denke eher Grade 2, obwohl ich das gerade prüfe. Ja, genau, Grade 2. Und die einzigen in den USA, die Grade 1 sind, sind halt eben Coda, Las Vegas, Miami in Indianapolis. Also
und da hast du das Problem auf der Hand.
Ja, ich denke aber schon, dass die den Quota doch mal irgendwie Zelte aufbauen könnten oder so, dass die, wie das geht. Also das Ding ist doch riesig. Wieso ist das?
Ich meine, die Angst ist bei Penske wohl gewesen, so wie es durchklang, dass wenn Quota zu lange drin ist, dass es dauerhaft wieder drin bleibt und dann die Chance auf Indianapolis schwindet, weil die Leute sich alle dran gewöhnt haben an das ganze Setting und Standort.
Und was denkt ihr, gehört USA zum Kalender der WEC? Findet ihr, dass USA einen Platz auf dem Kalender verdient?
Für mich gehört eine Weltmeisterschaft auf jeden Kontinent. Von daher finde ich das per se erstmal richtig.
Ja.
Aber warum fahren sie nicht in Kanada?
Ja, sie könnten wieder in Montreal fahren, obwohl da haben sie da schlechte Erfahrungen, weil es gab doch so einen krassen Unfall vor 40 Jahren, jetzt also 30 Jahren, in den 90ern.
Okay.
Da ist damals World Sports Car Championship gefahren mit Mercedes und so weiter. Und die hatten echt alle so krassen Ground Effects. Und die haben da einen Gullideckel hochgezogen. Und der Gullideckel ist mit einem, ich glaube, das war ein Porsche. Und da gab es einen riesen Unfall. Der Fahrer war da verletzt und so weiter. Also, so schnell fahren sie wahrscheinlich in Montreal nicht wieder. Muss ich ja mal gucken, was das genau war für ein Unfall. Aber das war schon ziemlich krass, glaube ich.
Aber diese Sache mit Indianapolis, schließt das Jahr 2026 mit ein oder aus? Also
sowohl als auch. Es ist halt, die WEC ist wohl zu träge. Ich glaube, das war so ein bisschen der Grund auch für diesen Text und das Interview, dass Porsche und Penske ein bisschen Druck machen wollen, dass sie sich doch terminlich mal bitte bewegen und ein bisschen flexibler werden in ihrer Vertragsgestaltung, weil die unbedingt das Rennen möglich machen wollen. Und der wartet regelrecht drauf. Aber der führt aktuell für 25 keinen Weg wo dran vorbei.
Ja, gut. Aber vielleicht auf lange Sicht, weil Indy fände ich echt eine geile Strecke für die WEC. Und sonst, wenn alle anderen Strecken nicht tauglich sind, aufgrund der Zulassung,
du hast
ist halt schade, aber irgendein Rennen muss es in den Staaten geben.
Am Ende wird es wirklich diese kruden Formel-1-Strecken Las Vegas oder Miami, wie du es aufgezählt hast, einfach damit man sagen kann, die Formel-1-Fans kennen das, ist in der Stadt und macht ein bisschen regionale Werbung für ein Jahr und geht danach nach Indianapolis. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So verrückte Geschichten, wie wir dieses Jahr im Kalender schon gesehen haben.
In Las Vegas geht das nicht, weil da alles so viel von der Stadt zugemacht wird.
Aber also Miami würde funktionieren.
Da glaube ich, die bauen das auch jedes Jahr auf. Also das ist doch im Stadion dort, ne? Also ja. die Boxen und die Team-Fahrerlager. Das Fahrerlager war letztes Jahr im Stadion drin. Mein Tipp wäre, ein Jahr noch Kota. Irgendwie Notlösung. Irgendwas wird geregelt. Und dann machen sie dort ein Jahr noch und dann Indy für 26. Aber wenn das jetzt schon hakt, also das stimmt ja nicht so. Genau, also es stimmt nicht so zuversichtlich für die Zukunft, dass es überhaupt klappt. Ne? Also
und das war auch so mein Bauchgefühl, dass nämlich das Indianapolis-Thema seitens von ACO wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr Lieblingsthema ist, wie es am Anfang mal war. Das sehe ich nämlich genauso. Ich denke, wird unpopulär sein, gehe ich stark davon aus, rein von der Lage und weil geschichtlicher Kontext spielt bei der Vermarktung selten eine Rolle. Wichtig ist aktuell, diese große Masse an Herstellern zu einer großen Masse an Zuschauern zu bringen. Und dass die Anreise in Austin zur Rennstrecke äußerst bescheiden ist, braucht man nicht drüber reden. Und Indianapolis liegt auch irgendwo im Nirgendwo. Da hast du jetzt auch nicht so dieses Einzugsgebiet. Miami, Las Vegas, so blöd wie das jetzt klingt, wäre zentraler. Und wenn du die Strecke eh aufbauen musst mit der Formel 1, tust du es zeitlich so takten, dass du das einfach einen Monat eher aufbaust oder ein paar Wochen eher und dann geht's halt los. Ne? Kann ich mir durchaus vorstellen.
Aber im Endeffekt haben sie die Zulassung, aber haben sie den Platz? Ist ja die andere Frage. Wenn schon Kota an die Grenzen stößt, kann ich mir nicht vorstellen, dass in Miami oder Las Vegas mehr Boxenplätze aufgebaut werden können.
Ja, da musst du auch bedenken, dass Las Vegas eben nur für was 20 Autos ausgebaut ist, weil letztes Jahr hatten gar keine, ich glaube, sie hatten gar keine Support Races dort. Also nichts. Krass. Das heißt, keine zusätzliche Fahrerlager irgendwo oder Boxenplätze, wo die Support Series rein können.
Da hast du das gleiche Problem. Rundum war für jeden Fan vor Ort enttäuschend. Das Wochenende in Las Vegas.
Genau, aber ich glaube, für die meisten war das dann kein Problem. Die hatten eine schöne Zeit woanders wahrscheinlich.
Aber unterm Strich können wir vielleicht sagen, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder Kota, wie du schon sagst, oder nicht USA, weil so blöd wie es klingt, ich sehe jetzt auch keine richtigen Alternativen. Wenn die Strecken alle keine Zulassung haben, ich glaube nicht, dass da jemand Geld in die Hand nehmen wird, um umzubauen.
Also für mich, es gibt schon begrenzte Möglichkeiten, hast du recht. Ja, also es ist wirklich Kota, hatten wir gerade.
Das ist eigentlich nur noch Mexiko, aber das werden sie halt auch nicht machen, weil das war aus Sicherheitsgründen wieder weggezogen worden, das Rennen damals auch.
Ah, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, Mexiko. Aber das ist eine Option, ne? Also das ist doch schon. Das ist
wirklich eine Option.
Ja, das wäre Nordamerika, Haken. Also,
richtig.
Da werden sie dann nicht mehr. Ich meine, mein Motorsport-Herz würde sich vielleicht mal Road Atlanta oder sowas wünschen. Oder Laguna Seca, genau. Also auf sowas wäre halt richtig cool, aber das wird ja nicht passieren. Also jetzt mal ehrlich zu sein. Deswegen, aber da könnte was dran sein, Mexico City. Schon Erfahrung dort. Ist Grade 1, also keine Probleme dort. Ja.
Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich denke, spätestens in Bahrain sind wir schlauer.
Ja, das hoffe ich. Übrigens, vielleicht dazu passt auch, dass IMSA wohl letzte Woche schon ihren gesamten Kalender für nächstes Jahr bestätigt hat. Schon jetzt. Normalerweise passiert das erst in Oktober oder September. Das könnte also zusammenhängen, dass das nächstes Jahr WEC-Rennen doch ausgefallen ist oder nicht in Indianapolis stattfindet. Dann hatten sie die Sicherheit, okay, wir bestätigen jetzt. Ja, nur so am Rande, ja.
Also stimmt, die wollten ja Doubleheader machen, da eigentlich im
Indy. War im Gespräch, Macht auch Sinn, wenn alle halt vor Ort sind, obwohl das ist dann wieder ein Thema, wo man sagt, okay, ist das, soll das, wird das was? Wollen die sich nicht irgendwie anders profilieren? Also die gehen eigentlich, die sind zusammen, aber ist es nicht besser, wenn sie dort getrennt bleiben schon so von der, du willst auch zum Beispiel zweimal Publikum anlocken und nicht eine Woche danach oder so. Die willst es vielleicht mal ein bisschen verteilen. Deswegen, das ist ein bisschen so ein Catch-22, sagt man auf Englisch. Also egal, was man macht, irgendwie ist es problematisch. Und mit Sebring, das ist, Sebring hat halt richtig Geschichte in der im Sportwagenwelt. Schon jetzt in der letzten Zeit von Audi und von Peugeot und damals und jetzt neulich nochmal mit WEC, Toyota und so weiter. Und hat vor 50 Jahren weitere Geschichten geschrieben in diesem Bereich vom Motorsport. Deswegen, Sebring passt eigentlich richtig gut. Bloß, das geht ja nicht. Weil 12 Stunden Doubleheader hat nicht gepasst. Also, dann waren anders halt dort ein Rennen. Also, ja, vielleicht könnten die, also cool wäre auch so Sebring im September. Ich weiß nicht, wie das wettertechnisch passt, aber das fände ich cool. Das wäre eine andere Option.
Sebring wäre cool, aber gibt es nicht mehr. Sebring ist vom Tisch, haben sie gesagt.
Schade. Aber ich verstehe das schon.
Drehen wir das Rad weiter. Der Domi dreht am Roulette und sagt, welche Nummer wird es?
Die Nummer 3.
So, und da haben wir ein verändertes Programm für TF Sport. Und zwar wird sich ab nächsten Jahr ein bisschen was ändern, aber da darf ich nicht vorgreifen, ist ein Thema für eine andere Nummer. Und sagen wir so viel, TF Sport wird nächstes Jahr mit viel Wahrscheinlichkeit nach den Einsatz von Corvette übernehmen. Nicht Corvette, Cadillac.
Ja, weil Chip Ganassi Racing, nee, wer macht das?
Ganassi? Aktuell macht es Ganassi, genau.
Ja, Ganassi ist raus, ne? Das war aber ziemlich überraschend. Also ich war überrascht.
Brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Da habe ich nämlich später noch ein bisschen Input zu dem Thema.
Okay.
Nur so viel, dass bis zuvor noch nicht ganz klar war, in welche Richtung das gehen wird. Und die Zeichen haben sich jetzt verdichtet, dass TF Sport gesagt hat, wir machen den Corvette-Einsatz. Und der Corvette-Einsatz kann ohne Cadillac nicht überleben, weil wir brauchen einen Hypercar-Einsatz für die GT3s. Kriegen wir auch mit hin. Wenn ihr das wollt, das ist wohl noch nie in trockenen Tüchern, aber es ist, wie sagt man im Englischen, likely, ja, es ist sehr wahrscheinlich.
Okay. Interessant. Naja, also da ändert sich auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht nachgehakt, warum das passiert ist, aber ja, also mit Cadillac und Ganassi. Also. Aber TF Sport wäre jetzt schon ein Schritt nach vorne für die, ja, also
zumal reden wir von zwei Einsätzen, die sie machen würden, also zwei Fahrzeuge.
Aber das Auto ist ja ein LMDH, also doch schon weniger kompliziert als die LMHs.
Und die hatten ja auch schon LMP2-Einsätze, ne? Also so unwahrscheinlich finde ich es auch nicht.
Wenn jetzt ein Proton oder ein Jota sowas machen kann mit Porsche, warum denn nicht TF Sport mit Cadillac?
Siehst du aber schon, dass das gut geht?
Ich fürchte, dass das bedeutet, dass wir nächstes Jahr Cadillac nicht mehr in der WEC sehen. Vielleicht in Le Mans mit Action Express oder irgendwas mit dem anderen Cadillac-Team. Aber ich denke, das war's.
Du denkst, TF Sport schafft es nicht, für nächstes Jahr ready zu sein und sowas über die Bühne zu bringen?
Nee, ich denke eher, dass das einfach nicht zustande kommt.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese finanzielle Frage, ne? Also
das ist schon eine andere Nummer.
Ja, momentan auch nur mit einem Auto unterwegs. Fahren diese interessante Fahrerpaarung mit zwei Fahrern. Und kommen ja nur für Le Mans in doppelter Stärke im Endeffekt.
Aber ich meine, ja, ganz viele Türen gehen jetzt wahrscheinlich auf, ne? Also jeder hat gedacht, Ganassi und Chip Ganassi Racing ist so ein riesen, ist ein huge deal. Ja? Es ist ein riesen Nährname im amerikanischen Motorsport. Chip Ganassi in IndyCar, in NASCAR, überall. Also deswegen, hä, die machen jetzt einfach Schluss? Alles klar, also nee, aber ich meine, wenn du siehst, dass deswegen funktioniert, deswegen ist es so gut in Langstrecken-WEC-Motorsport. Diese Teams, die können ja langsam aufbauen, die fangen dann klein an, was weiß ich, mit GT3 oder machen Michelin Le Mans Cup oder sowas. Ja, es muss ja nichts Großes sein. Und dann gehen und dann gewinnen sie das und gehen sie weiter. Okay, wir machen jetzt ein Jahr LMS und dann machen sie Le Mans einmal, zweimal, dreimal. Dann machen sie WEC. Das haben so viele Teams gemacht bisher. Und jetzt, in der Vergangenheit fehlte so ein Stück von der Leiter. Also da waren so ein paar Stufen, die nicht da waren, weil du kamst gar nicht an die LMP1 Autos ran oder an die Hypercars, weil die einfach zu kompliziert waren als Privatmannschaft. Und jetzt haben wir einfach ein vollkommenes System, wo man wirklich von unten nach oben gehen kann. Als Jota hat es gezeigt, Proton Competition hat es gezeigt.
Das Jota-Beispiel ist für mich auch der Grund, warum ich sagen würde, es ist, lünscht mich nicht, aber es ist nur ein LMDH-Fahrzeug. Es ist nicht so kompliziert wie ein reinrassiges Hypercar. Ich bin der Meinung, ein Fahrzeug schafft TF Sport auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher.
Sie haben geschrieben doch, also die stellen das schon in Aussicht, dass ein WEC, das wird dann übernommen, ne?
WEC wird also das WEC-Programm ist gesetzt eigentlich und Cadillac will nächstes Jahr auch teilnehmen, so ist es schon gesagt. Sie sind auch am Evaluieren, welches Team das beste Potenzial bietet, aber sind wir mal realistisch, so viele Teams gibt es auch gar nicht mehr als Einsatzteams, die in Frage kommen. Deswegen denke ich, es wird auf TF Sport hinauslaufen, der Titel macht schon durchaus Sinn, ne?
United? Aber TF Sports, United? Sitzen die in Großbritannien?
Ja.
Ja, das ist vielleicht auch ein guter Vorteil, um dieses Programm in dem Sinne auch durchziehen zu können. Einfach. Also du brauchst ja wirklich Manpower für so ein Hypercar-Team.
Ja, stimmt.
Ich meine mich zu erinnern, dass Cadillac auch ihr Sitz eher so, ja, die haben einen Europasitz für WEC-Rennen, weil es am günstigsten logistisch aus Europa geht. Und ich meine mich zu erinnern, der Sitz ist doch in Großbritannien. Das würde bedeuten, es liegt auf der Hand, dass ein britisches Team das halt übernimmt.
Und damit schließt sich der Kreis schon fast wieder.
Ja. Ich denke auch, United Autosports wäre ein Kandidat. Und
anderes wenn Thema das, für eine andere Folge, einen anderen Punkt später.
Okay. Ja, ich tease nur, wenn sie es nicht machen, vielleicht zeigt uns das auch was.
Ja, schon gut in die Richtung. Alright, dann bevor wir die anderen Themenfolgen spoilern, es geht halt alles ein bisschen jetzt ineinander über, die nächsten drei Themen, sucht euch mal eine Nummer aus. Ich bin gespannt, ob ihr jetzt das Thema anknüpfen könnt oder ob es jetzt einen Bruch gibt.
Nummer 1.
Okay, es gibt einen Bruch.
Okay.
Die Nummer 1 ist Toyota unter Zugzwang, weil Ferrari und Porsche so gut sind und so einen Haufen Autos haben, dass Toyota jetzt ernsthaft für 2025 die Machbarkeit eines dritten Fahrzeugs prüft. Full Season.
Meine Hände. Ich reibe meine Hände zusammen, weil, oh Leute, es wird heiß. Es wird heiß in der WEC. Es gibt Druck und es gibt,
Das ist schon krass, was das bewirkt, ne?
Ja.
Einfach nur Porsche und Ferrari als Hauptkonkurrent haben sie sich auserkoren und das reicht denen, um zu sagen, die haben so viel Teams und Fahrzeuge und Chancen dahinter, wir müssen jetzt nachliefern, das funktioniert sonst nicht mehr.
Ja, aber es ist halt, also es gibt dir natürlich geniale Vorteile auch, was die Taktik angeht im Langstreckensport. Ja,
auf jeden Fall.
Wenn du noch ein weiteres Auto zur Verfügung hast.
Ja, die sind so, das ist so Strength in Numbers, ja, Stärke in der Überzahl. Also wenn du einfach, wenn du drei Patronen in der Waffe hast, hast du halt mehr Chancen, als wenn du nur zwei hast oder eins. Das sah man auch bei Cadillac, perfektes Beispiel. Cadillac in Katar, richtig gute Pace, eigentlich Podium gesichert oder vielleicht sogar ein Sieg. Und weil halt mit einem Auto etwas war, kannst du vergessen. Und trotzdem vierten Platz, aber ja, da ginge auf jeden Fall mehr.
Und das Spannende ist, es gibt sogar Infos. Also es ist noch nicht final, aber das ist zumindest das, was Rob Loeb in dem Interview von Sportscoach 365 hier so ein bisschen skizziert, dass das einzigste realistische Szenario für ihn aktuell der Ferrari-Weg ist und das nennt sich Satellitenteam, dieses Einsatzformat. Dass man quasi sagt, es ist offiziell eingesetzt vom Werk, aber finanziert von einem finanzträchtigen Sponsor unter seinem Banner, der auch über die Fahrerwahl mitgestalten kann. Das nennt sich Satellitenteam.
Ja, soweit ich weiß, geht es ja auch nicht, dass du mehr als zwei Autos einsetzt als Werksteam. Muss ja komplett getrennt. Ich meine, es steht ja eine Wand zwischen AF Corse Ferrari und Ferrari AF Corse oder wie sie es ja nennen.
Genau.
Also jeder weiß ja, was los ist. Aber zumindest auf dem Papier ist es ein komplett separates Entry. Also,
allein schon für diesen Begriff, dass man das endlich greifen kann, fand ich es gut. Ein Satelliteneinsatz, ja. Das ist kein unabhängiges Team, aber es ist auch kein Werksteam. Das ist so ein bisschen dazwischen.
Ja. Ich bin gespannt, wer da vielleicht in Frage käme und wer noch vielleicht, dann gehen ja die Fragen los. Was hat Toyota für noch für Fahrer, die da rein können?
Lopez.
Lopez, ja, ist da bereit, anderweitig beschäftigt. Mir gibt es doch diese Miata, wo der nächste große, schnelle Fahrer.
Ein Japaner ist es auf jeden Fall immer dabei bei Toyota, das war schon immer so.
Ja, also
ich glaube, Toyota hat gespannt. Auch eine Menge Leute in Japan, gerade die auch so in der Super Formula, Super GT,
ja,
auf das jeden ändert Fall. Aber auch die komplette Fahrergeschichte. Das heißt, Kobayashi kann schon wieder nicht in Rente gehen, weil findet man so schnell Ersatz.
Bloß nicht, die sollen bloß nicht Nicolas Pierre da reinsetzen, weil da habe ich ihn immer noch nicht vergeben nach dem letzten. Das letzte Mal, als die drei Autos da hatten, dann alle waren Schrott innerhalb einer Stunde. Wisst ihr das noch?
Ja, ich erinnere mich.
Da war ich vor Ort in Tränen.
Aber ich finde das eigentlich cool, weil damit hast du auch die Möglichkeit, junge Fahrer ranzuzüchten.
Ich denke auch, das ist für Toyota tatsächlich der sinnvollste Weg, um wirklich nachhaltig das Thema in die Zukunft zu übertragen.
Weil wenn wir uns die Fahrertrios anschauen bei Toyota, die sind schon eine Weile dabei, einige. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange die auf lange Sicht dann noch auf demselben Niveau dabei sind.
Du willst jetzt auch nicht die jetzt aus der Bahn werfen mit so Neuzugänge und so. Da hast du ein ganz gutes Vehikel, also richtiges Wort, aber hast du gute Wege, da Leute reinzubringen, die dann vielleicht mit der Zeit dann in den anderen Teams dann Platz finden könnten.
Genau, und die auch lernen, wie Toyota arbeitet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für diesen Erfolg, den Toyota die letzten Jahre einfach hatte.
Ja. Ich bin
super spannend.
Was wir aber nicht vergessen dürfen, es hat seinen Preis, dieses dritte Auto. Hypercars werden priorisiert und wir haben eine Begrenzung an Teilnehmerplätzen. Und laut Reglement wird es abgezogen von den verfügbaren GT3-Plätzen. Das dürfen wir nicht vergessen bei dieser ganzen Geschichte, umso mehr Autos jetzt kommen, ne?
Aber das ist doch bei Ferrari nicht passiert, oder? Die haben ja drei Hypercars und dann trotzdem die zwei GT3s.
Nein, ich meine generell verfügbare GT3-Plätze.
Oh, so, okay, ja.
Das ist von unten dann weggestrichen.
Korrekt. Also stimmt. Es kann passieren, dass wir so viele, weil nächstes Jahr kommen auch noch neue, es kommt der Aston Martin mit zwei Autos, Lamborghini kommt ein zweites Auto dazu, Cadillac macht ein zweites Auto und jetzt noch der Toyota, da kannst du schon fast sechs Autos wegstreichen in der GT3. Wenn sich nicht das Starterfeld enorm vergrößert
vom Platz. Zurück zum ersten Thema. Es kann doch nicht sein, dass die dann einfach drei Hersteller von der GT3 streichen. Das kann nicht sein.
Ich würde eher vermuten, die streichen noch das zweite Auto einfach bei jedem Team raus, dass sie nur ein Auto einsetzen können. Das kann ich mir am ehesten vorstellen.
Aber das wäre auch wieder nicht der Sinn hinter der Hypercar-Klasse.
Und du musst auch verstehen, dass die zwei Autos, dass die Struktur, wo du zwei bezahlende Fahrer hast, zahlende Fahrer, also die Bronzefahrer, die finanzieren ja erst die Mannschaft mit den zwei Autos. Da hast du dann quasi Skaleneffekte, dass du weniger Kosten hast für zwei Autos also du hast nicht die doppelten Kosten, aber du hast die doppelte Investition von den Fahrern, weil es gibt eben zwei davon. Aber du als Team hast nicht zweimal die Kosten für zwei Autos, sondern vielleicht nur 30-40% mehr für die.
Und eigentlich muss das Starterfeld steigen.
Es muss.
Und damit ist der Druck für Indy wieder da eigentlich, dass es nach Indianapolis gehen muss, weil das die einzige Strecke in den USA, die wirklich die Kapazität von Haus aus hat. Ja,
Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die WEC das daran scheitern lässt. Ja.
Also, der ACO ist manchmal schon schwierig gewesen. Nee, wir kennen Spielchen.
Wenn es nur darum geht, dass die ein verdammtes Rennen irgendwo, dann weiß ich nicht, dann verzichte ich lieber auf USA. Dann Gott.
Dann müsstest du auf Porsche verzichten.
Mach halt Sebring im Sommer nur mit Hypercars oder sowas. Keine GTs. Mach getrennte Rennen oder sowas. Keine Ahnung.
Wir machen den Move von der DTM und machen einfach aus dem ehemaligen GT Masters eine Vorserie und genauso machen wir das. Wir machen die GT3-Klasse als Vorserie und fertig.
Ey, das wär gar nicht so verkehrt, vielleicht. Auf Sebring? Das wäre eigentlich cool. Naja, gut.
Alright, ihr habt auf jeden Fall jetzt alle ungeraden Ziffern abgearbeitet.
Genau.
Schön, dann haben wir noch die 4.
Die 4, korrekt. Die 4 ist mein Joker. Ein Thema aus eigenem Input, keine externe Quelle. Okay. Und zwar habe ich ein Telefonat mit unserem Fotograf Walter gehabt. Und er hat mir so ein bisschen Bericht erstattet aus Katar. Und ich gehe nicht zu sehr ins Detail, aber wir können vielleicht so sagen, er hatte zwei sehr spannende Gespräche. Eines mit jemand von McLaren, der damals schon den originalen Einsatz gemacht hat vom alten McLaren-Programm. In den 90ern war das, glaube ich.
Ja,
95. Und dann hat er ein Gespräch gehabt mit Verantwortlichen bei Ford. Und bei beiden hat er gezielt die Frage gestellt, naja, also der macht jetzt den Einsatz GT3. Und ihr müsst ja dann in irgendeiner Form noch einen Hypercar bringen. Und Ton hatte drauf geachtet auf die Gesichtszüge und da gab es ein Zucken und da ist so verräterische Mimik und Gestik im Sinne von, wir haben da was vor, dürfen aber nicht drüber reden. Das war so ein bisschen so, Walter hat gemeint, für ihn ist ab dem Zeitpunkt klar, dass sowohl Ford als auch McLaren ab nächsten oder übernächsten Jahr definitiv ein Hypercar bringen werden, /LMDH.
Ja, ab nächsten ist vielleicht ein bisschen kurzfristig, oder? Aber
das ist die Frage, weil die haben halt nicht mit Infos rausgerückt, aber er hat mir wirklich versichert, also so wie das im Gespräch war und wie die sich beide ergeben haben, scheint da wirklich schon was zu kochen und es wird kommen. Also die Rückkopplung aus GT3-Einsatz und Hypercar-Einsatz ist definitiv gegeben bei beiden Teams.
Ja, und man, also wir haben es ja auch schon, spekuliert und ich glaube, dass da Feuer drin ist, ist klar. Also die Hersteller sind krass, die dabei sind. Und da wird es bei ganz, ganz vielen Herstellern, die sich im Motorsport messen oder gemessen haben, wird es auf der Tagesordnung stehen, wie man denn auch Teil von diesem lastenden Motorsportereignis sein kann. Und deswegen, und es LMDH kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem bei McLaren, weil die ja auch rund um Zac Brown überall dabei sind.
McLaren hat sogar noch eine ganz andere Joker im Köcher. Aston Martin kommt mit was? Einem straßenbasierten Hypercar. Und was hat McLaren schon seit Jahren in der Garage rumstehen? Straßenbasiertes Hypercar. Und die hatten erst sogar ein neues vorgestellt. Die Chance, dass ein Konkurrenzprodukt zum Aston Martin kommt, um auf Augenhöhe auf der Rennstrecke sich zu vergleichen und diesen britischen Nobelsportmarken, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, ich sehe ein bisschen so vom Ende zurück. Dieses Reglement besteht in der WEC bis 27.
Richtig.
Also 5 Jahre Homologationszeitraum hatten wir, 22 bis 27. Und das heißt, dass wir ab 25 dann 3 Jahren hätten, wo man fest damit einplanen könnte, dass sich nichts ändert. Naja, man könnte sich vielleicht darüber streiten, dass es auch darüber hinaus auch weitergeht, weil die Wasserstoffthemen sind noch nicht so weit. Und
ja.
Ich denke, dass wenn das so erfolgreich läuft, dann wird das natürlich von der WEC zumindest überlegt werden, ob sie das doch vielleicht verlängern. Und das, denke ich, ist ganz logisch. Und ja, Ford, ich wäre schon erstaunt, wenn sie nichts bringen, weil Ford hat beim GT vollen Einsatz gemacht. Ja, Amerika, IMSA und WEC, ja, mit 2 Autos, 4 Autos in Le Mans, volle Pulle, alles rauskauen, was ging. eben Dreijahresprogramm. Und die haben es immer gesagt, das ist ein Dreijahresprogramm. Das ist unser Dreijahresprogramm. Nach 3 Jahren ist es halt zu Ende. Jeder hat gewusst, wo sie stehen und was sie machen. Und wenn du guckst auf die amerikanischen Landschaft, die fehlen da wirklich in IMSA. Also das kann nicht sein, dass da nichts dabei ist, was irgendwie in den LMDH umbauen lässt. Oder eben auf Basis, da brauchst du ein neues Chassis. Ich schätze Ford jetzt auch nicht so ein, dass die sich so sehr dran hängen, dass das Chassis nicht aus Ford kommt. Weil die brauchen ja ein Chassis auswählen, also Multimatic oder sowas.
Ich habe da noch eine Theorie, was deine Information gerade sehr gut ergänzt.
Ja.
Ford steigt ab 2026 in die Formel 1 ein mit einem bauähnlichen Motor, wie er nach WEC-Reglement im LMDH zugelassen ist.
Ah, das habe ich ja komplett vergessen. Ja, bei Red Bull. Ne?
So, und was machst du, wenn du Red Bull, die aktuellen Weltmeister, beliefern musst? Du musst das Ding vorher durchtesten, dass du weißt, das Ding funktioniert. Also schickst du das ein Jahr vorher in den LMDH, der dich nichts kostet, und nimmst das WEC-Programm, um abzusichern, dass das Formel-1-Ding nicht in die Hose geht. Das sagt mir mein Bauchgefühl.
Du kannst ja, du kommst mit so, das ist das Ding, das lohnt sich jetzt mehr von der Recherche und aus Perspektive von der Entwicklung, lohnt sich jetzt mehr, so parallel laufende Programme zu haben. Das hat sich nie gelohnt in der Vergangenheit. Und seitdem wir jetzt in Formel 1 halt maximale Ausgabenbudget haben für ein Jahr, schauen die Teams halt, okay, wo können wir unser Personal einsetzen und zweitens, wo können wir irgendwelche Synergien irgendwie finden, die dann doch irgendwelche Daten für, ja, was weiß ich, entweder für eine Serie oder für beiden eben, wo lässt sich das finden? Wo kann man das irgendwie ausgraben? Die müssen ja alles müssen sie da rausquetschen, weil die Möglichkeiten sind schon sehr begrenzt. Und ich denke, Aston Martin macht das Gleiche, deswegen macht es Sinn für sie. Das war ja schon überraschend, dass die dann wieder in die WEC kamen.
Und guck dir mal die Konkurrenzsituation jetzt an. Ferrari, Formel 1, WEC. Aston Martin, Formel 1, WEC R25. Wir gehen jetzt mal davon aus, Ford, Formel 1, WEC. Dass jetzt auch McLaren in die WEC gehen muss ab 25, ganz nüchtern betrachtet, ist normal. Weil du jetzt wirklich auf Augenhöhe in beiden Serien dich duellieren kannst. Das ist jetzt wirklich so ein Technologiewettrüsten. Der eine könnte Vorteile aus Langstrecke ziehen und die Formel 1 übernehmen und andersrum halt, ne? Weil das alles sich sehr angenähert hat, so ein bisschen.
Ja, und dieses Niveau steigt, also diese Ansicht auch der WEC steigt wieder, ne? Es war ja lange Zeit
ungemein. Immer
Le Mans. Aber so dadurch, dass die vielen Hersteller dabei sind, ist ja die ganze Serie, der ganze Weltmeistertitel, jedes einzelne Langstreckenrennen auf einmal auch sehr bedeutend.
Ja. Und du hast einen direkten Vergleich halt gehabt in Katar und Bahrain, sogar am selben Tag in der Formel 1. Ich habe es so nebenbei gehabt und ja, es tut mir leid, schon langweilig. Also langweiliges Rennen. Saudi war ähnlich. Ja. Und in der WEC, ja, es ist ein viel längerer Zeitraum, aber die Spannung unermesslich größer, also wirklich und wirklich mit Teams drinnen, wo du sagst, okay, ich bin jetzt nur Formel 1 Fan, aber ich weiß, was Porsche ist, ich weiß, was Toyota ist, ich weiß, was Porsche ist. Und oh, das ist dann trotzdem irgendwie total spannend. Und der Vergleich ist halt echt krass im Moment, einfach von und der Spannung
her. Ich glaube, so ein krasser Punkt war einfach auch der Ferrari-Sieg in Le Mans letztes Jahr.
Ja.
Ohne Frage.
Die haben gezeigt, hat auch nochmal so die Motorsportwelt durchgerüttelt.
Man kann einsteigen und kann gewinnen. Das war doch das Zeichen, was sie gesetzt haben. Und das hat in meinen Augen die Türen geöffnet für alle anderen jetzt. Weil jetzt ist die WEC der heiße Scheiß. Die Rennen sind spannend, da ist viel Konkurrenz, das Ding funktioniert. Komm, lass uns einfach ein Auto bringen. Und wie David schon sagt, du hast bis 27 safe Planungssicherheit. Das heißt, du kannst mit dem Investment 3 Jahre die Karre einsetzen und danach kannst du wieder aussteigen, ohne dass du dann dir dein Gesicht verlierst, weil du sagen kannst, ja, Wasserstoff haben wir gerade nicht viel am Hut, wir warten erst mal ab und das ist okay. Ja?
Das ist für mich jetzt eine goldene Chance für die WEC. Also wenn ich stelle mir das so vor, ich meine, ich verstehe die Zahlen jetzt nicht und ich habe sie ja angeschaut von der BOP und so und ich habe geguckt, okay, Toyota ist schwer, Porsche ein bisschen leichter, mehr Power für Ferrari und so weiter und so fort. Ich stelle mir das so vor, dass die immer versucht haben mit dem BOP, dass alle auf Toyotas Niveau kommen. Und die haben ein bisschen so über das Ziel ein bisschen hinausgeschossen. Ja, dass Porsche vielleicht doch ein bisschen zu viel Leistung hatte jetzt, Porsche am in Katar. Und ich hoffe und denke, dass das sich einpendeln wird auf diesem Niveau von Toyota, wo sie waren letztes Jahr und wo sie maximal erreicht haben, vielleicht über die Jahre. Also das Auto ist ja mittlerweile, was? 4 Jahre alt, also 3 Jahre alt. Ja. Von daher denke ich, wenn in Imola, wenn wir da einen anderen Namen vorne haben, ja, nicht Porsche, sondern Toyota oder Ferrari oder Peugeot oder was weiß ich, dann das könnte, ne? Peugeot, wer weiß. Das könnte wirklich, ich finde, guck doch was, ich meine, schau halt, was in der Formel 1 los ist. Du hast halt als Fan vor dir jetzt wie viele Rennen? 23 weitere Rennen oder 22, wo du eigentlich weißt,
wie es ausgeht.
Es sei denn, etwas passiert mit Verstappen in irgendeiner Weise, sei es ein Unfall oder ein Fehler.
Ja.
Du weißt, was geschehen wird. Und ich habe Freunde, die mögen Formel 1 und selbst die haben jetzt die Schnauze voll. Ja, richtig das. Große Fans davon. Und das ist jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, es ist okay.
Perspektivisch ist das, finde ich, gerade eine sehr interessante Zeit für die WEC, wie das jetzt sich entwickeln wird.
Sehr, sehr spannendes Thema, was du da mitgebracht hast.
So, dann schwingen wir mal weiter. 2, 6 oder 8?
Oh, ich kreuze die hier schon ab, dass ich nicht doppelt sage. Die Nummer 8.
Die Nummer 8. Mhm. Okay, haben wir auch wieder so ein ganz nettes Randthema, was relativ kurzweilig ist. Und zwar im Kontext mit diesem, wir rollen das Pferd gerade von hinten auf, das ganze Cadillac-Thema, das finde ich total spannend. Im Kontext mit der TF-Sport-Meldung wurde bekannt, dass GM Sports Car Racing Program Manager Laura Wontrop-Klauser, den ganzen Kontext noch nie gehört, auf jeden Fall jemand, der was zu sagen hat bei GM, und die hat ausgeschlossen, dass es Kundenautos geben wird. Also diesen Weg, wie Porsche geht, wird GM definitiv nicht gehen, und Cadillac wird ausschließlich von einem Team künftig in einer Serie als Werksteam eingesetzt und damit ist gut. Und an mehr Fahrzeuge außer 2 Werkseinsätzen pro Serie wird es auch nicht geben. Keine Kundenautos, nichts drumherum.
Wow, okay. Ja, das Laura Wontrop-Klauser, die ist oft im Stream. Wenn man in der Cadillac-Box ist, sieht man die manchmal, oder okay. In Corvette. So eine relativ junge Frau mit schwarzen Haaren. Interessant. Ich finde das interessant, wie vorhin gesagt. Ich habe schon eigentlich alles gesagt, was ich darüber sagen wollte. finde ich krass, dass die sich trennen. Ich frage mich dann, was Genassi dann macht. Weil, was hat Genassi in der Vergangenheit gemacht? Oh, haben die vielleicht Fords mal gemacht? Oh ja, haben sie, zusammen mit Multimatic. Und was baut Multimatic auch? Oh ja, Multimatic baut ja LMP2-Chassis beziehungsweise LMDH-Chassis.
Wollen wir das Thema jetzt gleich anreißen? Weil es ist gerade so offen.
Ja. Ist das auch drin, ne?
Ja, das wäre die Nummer 2.
Sorry.
Alles gut. Also es ist tatsächlich der Punkt, dass Chip Ganassi und Cadillac sich wirklich überraschend getrennt haben. Ende der Saison 24 ist Zusammenarbeit zu Ende. Und die haben ja wirklich seit 2021 zusammengearbeitet. Und da ist so ein bisschen schon die Frage, wieso? Und Dominik hat es auch noch gesagt, warum 2 Fahrer nur? Warum nur ein Auto? Und wenn man so den amerikanischen Punkt guckt, da hast du Cadillac wird eingesetzt von Chip Ganassi und von Action Express. Das ist alles so ein bisschen durchmischt. Und ich glaube, dieser Ausstieg von Cadillac kommt aber... Mann, ich komme mit den Namen durcheinander. Der Ausstieg von Ganassi, kommt Cadillac ganz gelegen, weil sie jetzt die Chance haben, zum nächsten Jahr das Programm komplett neu aufzustellen und aufzuräumen. Und das ist, glaube ich, der Grund, wo es hingeht. Das war sehr einvernehmlich, die Trennung. Weil einerseits das amerikanische Programm komplett von Action Express gemanagt werden soll. Die sollen beide Autos einsetzen ab nächsten Jahr. Ich glaube, das macht soweit auch Sinn. Ich habe von denen jetzt keine Erfahrung, aber David kann da bestimmt dann mehr gleich dazu sagen. Und
das WEC-Programm. Was war die Frage? Programm, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht mitgehört.
Action Express. Ist jetzt ein Team, mit dem ich keine Bekanntschaft habe, aber die sollen wohl beide Einsätze machen im IMSA-Teil für Cadillac
im nächsten Jahr. Doch schon langjähriger Cadillac-Kunde. Haben damals auch die DPIs gemacht und so. Also mitgemacht.
Ja, da stecke ich zu wenig drin, muss ich ehrlich sein.
Ja, muss man nicht wissen.
Genau. Und das WEC-Programm, das hatten wir vorhin als Zwischenmeldung, war die, gibt es noch keine Meldung, aber es wird definitiv 2 Autos geben ab nächsten Jahr. So wird es von seitens GM zumindest anforciert. Also die wollen es machen, ob es klappt, wissen sie nicht. Und wahrscheinlich wird es TF Sport. Und jetzt werfe ich die Frage in den Raum, die David eigentlich schon fast vorweggenommen hat. Wie geht's weiter mit Chip Ganassi Racing?
Ja, das liegt ja eigentlich schon fast auf der Hand. Genauso wie es David gesagt hat. Die Kontakte zu Ford sind da. Die bauen selber Chassis. Umso mehr sehe ich eigentlich einen Ford-Einstieg. Und jetzt, wo du die Frau von GM zitiert hast, die meinte, wir wollen, dass sich ein Team auch nur auf die eine Serie konzentriert, kann ja genauso sein, dass sich Ganassi nicht von GM getrennt hat, sondern andersrum, weil da vielleicht schon im Hintergrund was mit Ford gelaufen ist und denen das gar nicht geschmeckt hat.
Ich denke auch, dass Walter hat es ja angedeutet, dass von Ford was kommen wird, dass das dort schon so ein bisschen rumrumort hat und dass er auch so indirekte Bestätigung gekriegt hat, dass da was kommen wird von einem Ford-Menschen. Und auch die Kollegen von Sportscast 365 haben die Verknüpfung hergestellt und gesagt, Ford 25 ist durchaus realistisch. Wer weiß denn, wie lange die schon im Hintergrund an dem Auto bauen? Die hatten einfach noch nicht das richtige Team und deswegen haben sie jetzt so eine Weile noch gewartet und erstmal das GT3-Programm alleine losgeschossen. Und Chip Ganassi Racing hatte ja den GT Pro-Einsatz damals gemacht, was ja schon Hypercar-artig war. Es wäre schon der passende Zeitpunkt für diese ganze Geschichte.
Ja, und nicht nur das, also wer mithört und auch gern IMSA schaut wie ich, er weiß, dass Chip Ganassi Racing auch damals die Ford EcoBoost DPs gemacht hat. Also bevor wir DPI hatten, gab es die regulären DPs, Daytona Prototypes. Und ja, Chip Ganassi Racing hat die betrieben. So in den so Anfängen von den, weil DP war ja von dem Graham-Dunn-Serie, das ist ja verschmolzen worden mit American Le Mans Series für 2014 und ab dem Zeitpunkt war eigentlich Ganassi schon dabei, also das war schon eine Übernahme von Grand-Am und ja, also Ford Ganassi ist so für mich eigentlich, Cadillac Ganassi ist nicht so richtig Geschichte, also hat für mich keine großartige Geschichte, ja. Also es war eher so eine Neuerung, die so, ich glaube, in IMSA war Ganassi erst mit Cadillac vielleicht in 2020 oder 2021. Also wann kamen denn die DPIs raus? Ja, es wird schon so ungefähr so sein, dass das 21 war oder 20. Deswegen,
Aber so oder so haben die eine Menge Erfahrung, was Prototypeneinsatz angeht. Und so oder so, wenn ein Hersteller kommt, wird sich auf die stürzen.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir müssen uns nochmal die Frage stellen, wieso zur Hölle hat dann überhaupt Ganassi mit Cadillac zusammen ein einzelnes Hypercar in der WEC eingesetzt? Und da auch da können wir wieder über die Formel 1 Schiene eine Begründung ziehen, was mir jetzt durch diese ganzen Texte sich so ein bisschen erschließt. Weil Cadillac zusammen mit Chip Ganassi eigentlich in die Formel 1 einsteigen wollte für diese Saison. Und hatten alles fertig. Und die Formel 1 hat kurzfristig gesagt, ja, nö, wir wollen kein 11. Team dabei haben. Und damit hat sich diese ganze Zusammenarbeit auch wieder zerlegt, weil die dürften frühestens in 2 Jahren einsteigen. Und welcher Hersteller und welches Team wartet jetzt 2 Jahre und macht in der Zeit halt nicht viel? Ich glaube, das Formel 1-Thema also ist für Cadillac erstmal vom Tisch. Und deswegen macht es auch Sinn, warum sie jetzt konsequent sagen, wir wollen uns neu positionieren, wollen getrennte Einsätze und wollen mehr Energie jetzt reinstecken in die WEC-Geschichte, weil natürlich jetzt Budgets frei geworden sind bei der ganzen Geschichte.
Stimmt, da habe ich vergessen, dass die mit involviert waren bei Andretti. Das war ja wirklich, das war der Name, wo ich gedacht habe, okay, wenn die Cadillac dabei haben, dann dürfte es doch klappen. Andretti ist doch richtig, so ein Riesenname. Cadillac haben jetzt das Gewicht von einem Hersteller hinter dem Vorstoß und Ja, schon eigentlich krass, dass das nicht funktioniert hat.
Es ist gut für den PC eigentlich, dass der diese dumme Fehler der Formel 1 Budgets frei gemacht hat für einen ordentlichen Werkseinsatz von GM.
Ja. Aber für mich, ich finde halt, ich komme nicht damit zurecht, dass so viele Sachen auf ein Ford LMDH zeigen und es wir haben es noch nicht gesehen. Oder nicht, es, wir wissen es noch
nicht. Wir haben es noch nicht gesehen, aber ich denke gerade auch über diese Verbindung Ford und Red Bull in der Formel 1 nach.
Ja.
Weil das ist ja auch so ein Auf und Ab gewesen ein bisschen.
Ja.
Und momentan gibt es ja bei Red Bull ganz großen Disput, den man so ein bisschen mitbekommt, wo man aber nicht hundertprozentig weiß, was dahinter los ist. Vielleicht gibt es da auch eine größere Verbindung, die auch im Endeffekt dazu führen könnte, dass... Dass wir eine Mischung aus den beiden in der WEC sehen. Weil
das ist eine krasse Theorie.
Red Bull ist der amerikanische Markt halt super spannend.
Es wäre wirklich ein genialer Schachzug zu sagen, man hat eh ein großes Einsatzteam, kann ich das ganze Personal verwenden und du hast Genies wie Adrian Newey dabei. Und wenn du dem einfach sagst, hier, nimm mal die LMDH-Basis und geh mal die Regelwerke an die Grenze und mach da mal eine richtig geile Karre draus, Ford Red Bull in der WEC, das könnte richtig krass funktionieren. Und jetzt darfst du nicht vergessen, dass Max Verstappen gesagt hat, er will WEC machen, um biegen und brechen, er möchte dort fahren. Und wenn der bei Red Bull so hoch im Kurs steht, er langweilt sich in der Formel 1 und hat dort so viel Gewicht, dass er sagen kann, jo Jungs, ich würde jetzt gerne mit Ford in der WEC fahren. Weißt du, wie das einschlägt?
Ja. Also, ne, es ist jetzt nur so eine Spekulation
von es ist mir, naheliegend.
Halt mitbekommen, dass viel drunter und drüber läuft oder dass ja? dort momentan nicht die Leute sich gegenseitig nicht einig sind, wobei das Team ja an der Spitze seines Schaffens ist.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt nur versucht, A und B irgendwie zusammenzufügen.
Das Ding auch, was man über Adrian Newey wissen muss, ist, dass ich glaube, er langweilt sich auch mal, weil er ist einfach so in dieser Welt, in dieser Autowelt ist, einfach komplett umgeben von Autos und Engineering ja. und so weiter. So weiter. Der hat ja ein Buch geschrieben, How to Build a Car. So
ja.
habe ich noch nicht gelesen, soll sehr gut sein, ist auf meiner Liste. So eine Geschichte über ihn und wie er das halt herangeht und was wichtig ist und so weiter. Also glaube ich, nicht so sehr ins Technische, einfach nur so auf ja, Grundsatzbasis. Er langweilt sich und zwar, die geben ihm dann noch andere Aufgaben, quasi, dass er dann halt selber irgendwie ja. sich erfüllen kann. Der hat zum Beispiel eine Yacht entworfen, das dann auch gebaut wurde. Ja, eine Yacht, ja.
Okay.
Für sich, was dann auch gebaut wurde. Also, oder wenigstens wird gerade gebaut, glaube ich. Ja, also er hat es entworfen und er wird gebaut.
Wenn man die Infos von dir und von Domi jetzt so ein bisschen zusammenzieht, wäre es nicht immer unwahrscheinlich, dass die im Hintergrund zusammen schon seit ein, zwei Jahren an einem richtigen Hypercar arbeiten, wo die sich richtig austoben können. Weil wenn Red Bull und Ford zusammen die Sache machen, unter dem Aspekt, weil Ford alleine hätte ich jetzt gesagt, LMDH und das Ding ist durch. Ne? Aber wenn die zwei das zusammen machen, ist das durchaus ein potentes Paket.
Ich weiß auch, dass wie die Meldung wurde ja damals auch sehr schwierig aufgenommen, dass also Ford jetzt auch der Motorenpartner wird ab 25.
Und das wurde ja zeitig bekannt gegeben auch im Verhältnis.
Genau, das wurde zeitig bekannt gegeben und es haben viele nicht nachvollziehen können. Und so ein Knackpunkt, den ich halt sehe, dass Red Bull an sich ja auch eine ganz andere Führung bekommen hat, ne? Seit der Mateschitz verstorben ist.
Stimmt.
Wurde das Unternehmen ja in mehrere Hände übergeben.
Ja, es geht jetzt, sein Sohn ist jetzt an der Macht, also, was heißt an der Macht? Die Macht liegt eigentlich in Thailand. Bei 51% der thailändische Besitzer hat eine Mehrheit und der Sohn von Mateschitz, ich glaube, der heißt Mark Mateschitz, der besitzt dann die weiteren 49% und dann hast du diesen Minzlav, auf jeden Fall, Nachname Minzlav. Der ist dann also der Vorstandsvorsitzende und der managt halt alles. Und da hast du schon verschiedene Faktionen drin, das stimmt schon. Da hat man jetzt gesehen mit den ganzen Horner-Fallout, also wer zu wen hält und so, ist dort sehr brisant, finde ich, politisch. Mhm. Aber ich dachte schon länger, wenn Langstrecken, wenn das Thema Endurance nicht zu Red Bull passt, dann was eigentlich? Das passt doch wie Faust aufs Auge. Ja.
Marketing. Ja, also bisher, bisher hing das immer am Motorsportchef Dr. Helmut Marko. Und stimmt. Dr. Helmut Marko soll ja momentan aus dem Team gekegelt werden. Oder aus seiner Position.
Das würde auch erklären, warum da so viel Aktivität gerade ist bei Red Bull, weil da gerade im Hintergrund viel, viel läuft und die alten Geister sich nicht so dem anpassen wollen, diesem Wandel hin zur WEC, glaube ich, auch oftmals.
Ja, mal sehen. Also was ein Fakt ist, dass die beiden in der Formel 1 ab nächstem Jahr zusammenarbeiten. Und was für uns irgendwie auf der Hand liegt,
26.
Ja. Und was für uns auf der Hand liegt, dass Ford in die WEC, in die Spitzenklasse kommen wird.
Ich stelle jetzt mal zum Abschluss der ganzen Ford-McLaren- und Cadillac-Geschichte jetzt meine These auf. Wir sehen McLaren, die Premiere Le Mans dieses Jahr. Da wird bekannt gegeben im Kontext, weil McLaren war in Le Mans, jetzt sind sie wieder in Le Mans, das ist die perfekte Bühne, wo sie sich präsentieren können. Und wir sehen in COTA die Bekanntgabe vom Ford-Programm, wo sie am besten Fall sogar schon einen Rollout vom Fahrzeug machen. Könnte ich mir vorstellen. So vom Bauchgefühl.
Bleibt spannend einfach. Das ist so geil.
Merkt ihr meine Worte und wir hören uns dann im Podcast wieder zu diesen Themen und dann habe ich vielleicht mit Glück auch recht gehabt.
Genau.
Ja. So, ein letztes kurzes Thema haben wir noch, die Nummer 6. Das ist wirklich quick and dirty. Und dann sind wir auch durch für heute. Die BMW-Fans können sich freuen, ab 2025 setzt BMW in Le Mans ein drittes Fahrzeug ein.
Okay.
Und also, zwar das Team RLL aus den USA mit seinen Spitzenfahrern wird entsprechend das übernehmen.
War das für dieses Jahr oder für nächstes Jahr?
Für nächstes Jahr, weil dieses Jahr der Fokus liegt, erstmal wieder reinzukommen und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen.
Erstmal ankommen.
Genau, das war so ein bisschen der O-Ton, warum man es dieses Jahr noch nicht sich getraut hat.
Ja, RLL, das ist das Rahal Letterman-Nunnigan-Team. Sie machen ja den Ansatz in Imsa, deswegen liegt es ja auf der Hand. Und muss sagen, bisher recht erfolgreich. Also schon mit
Rennsiegen. Also auch dafür, dass ich Imsa nicht verfolge, sagt mir auch das Team was.
Ja. Also die hatten schon Siege. Jetzt in diesem Jahr noch nicht, aber letztes Jahr auf jeden Fall wenigstens, glaube ich, Long Beach gewonnen, mindestens einmal. Ja, genau. Und
aber cool, also Sinn. ist ein logischer Schritt.
Zeigt aber auch den Zugzwang wieder, ne? Toyota macht ein drittes Auto, Ferrari hat jetzt ein drittes Auto, Porsche ist jetzt bei Nummer 5, Cadillac zieht auf ein zweites hoch. Und alle anderen Teams, Lamborghini und Co., gehen auch auf ein zweites Auto. Da weißt du jetzt, BMW versucht, muss jetzt noch einen Ticken nachlegen, wenn sie nicht untergehen wollen, weil zu viel Konkurrenz in diesem ganzen Kessel drin ist. Das ist total verrückt.
Ja, und wir haben es in Katar gesehen, das Mittelfeld war so hart umkämpft. Also BMW war super gut dabei, aber die Konkurrenz hat ja auch nicht geschlafen. Und deshalb, die müssen sich alle warm anziehen, die da beteiligt sind im Mittelfeld.
Nächstes Jahr wird noch krasser als dieses Jahr.
Ja, rein von den Zahlen her, also
ja.
Plus 2 mindestens.
Ja.
Also ich kann es kaum erwarten.
Ich würde auch nochmal einen Tipp in den Raum werfen, was Walter mir am Telefon so ein bisschen mitgegeben hatte. Vielleicht sehen wir die WEC ja auch mal wieder am Nürburgring. Dort passt die Boxengasse von den Kapazitäten. Und du hast genügend deutsche Hersteller, die sich dafür stark machen würden.
Das wäre ja was.
Das wäre ja was. Hätten wir wieder ein Porsche Race Weekend.
Ich denke, das war vielleicht jetzt ein guter Abschluss.
Genau,
von unserem News-Roulette.
Mit dieser Hoffnungsschimmer.
Vielen Dank für die Themen, die du mitgebracht hast.
Ja, sehr spannend.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns das nächste Mal.
Nächste Woche wieder.
Nächste Woche.
Super. Freut mich und ja, bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.